Wenn man Menschen fragt, was ist der schwierigste Test im Leben, meinen manche vielleicht, wenn man mit Armut umgehen muss oder mit nichts zu haben. Wenn man arme Menschen anschaut, stellt man fest, das scheint nicht der Fall zu sein. Jemand hat behauptet, genau dagegen, das Gegenteil sei der Fall. Der anspruchsvollste Test für uns Menschen ist, wenn wir erfolgreich sind, wenn es uns gut geht, wenn wir viel haben, dann zeigt sich, wer wir wirklich sind, wie wir damit umgehen, wem wir die Ehre geben und was das für uns bedeutet. Denn mit Erfolg umzugehen ist nicht so einfach. Es gibt viele Beispiele, wir haben das gehört von dem Herrn Müller. Ich habe ein älteres Beispiel von einem Mann aus England, der lebte zur Zeit von Queen Elizabeth I., also war 1500, frag mich was. Dieser Mann hieß Sir Walter Raleigh oder so ähnlich. Der war einer der einflussreichsten Menschen der damaligen Welt. Der war dafür bekannt, dass er ein großer, begnadeter Wissenschaftler war, ein großer Seefahrer, ein Poet. Seine Gedichte zählten damals zu den schönsten der damaligen Zeit. Ein wagemutiger Unternehmer, der viele Dinge gewagt hat. Und vor allem war er scheinbar jemand, der Menschen führen konnte und das auch genutzt hat. Und er konnte auch noch charmant sein. Und für diesen Mann war das wie so ein roter Teppich, der dazu geführt hat, dass er zu einem der Favoriten der englischen Königin damals wurde. Die hat nie geheiratet, aber einer der Anwärter wäre er gewesen. Es gab noch einen anderen, den Graf von Essex, aber er war einer dieser Menschen, der sehr hoch in der Gunst der Königin stand. Die Frage ist, was hat es ihm genutzt? Letztlich nichts, denn die Königin hat nie geheiratet. Und als sie tot war, kam der Nächste, der König Jakob, der Erste, und der mochte ihn nicht. Dann kam er erstmal ins Gefängnis und später wurde er hingerichtet. Das Traurige an der Geschichte ist also, vielleicht auch, dass er hingerichtet wurde, aber das Traurige ist, dass es niemand gab, der für ihn irgendwie ein gutes Wort eingelegt hätte oder für ihn in die Bresche geschwungen wäre oder gesagt hätte, König, den Mann brauchen wir noch, der ist wichtig. Warum? Weil der Sir Walter Raleigh als sehr arrogant und sehr hochmütig galt und es im Laufe seines Lebens geschafft hat, sich so viel Feinde zu machen, dass niemand für ihn eintreten wollte. Also Stolz und Hochmut in erfolgreichen Zeiten kann dazu führen, dass man sich so weit von den Menschen entfernt, dass die Menschen dann sich später auch nicht mehr an einen erinnern, wenn es mal sich umdreht. Orson Welles, der Regisseur und Schriftsteller, der hat mal ein schönes Zitat gesagt, Erfolg steigt den Menschen vielfach zu Kopf, aber am schlimmsten wirkt er sich gewöhnlich auf die Bauchpartie aus. Das fand ich ganz schön, weil wir sind ja dann vielleicht schnell dabei und sagen, ja, erfolgreiche Menschen, wir sind ja vielleicht nicht erfolgreich. Ich möchte das mal ein bisschen runterbrechen. Erfolgreich sieht man vielleicht an unserem guten Bauch. Also ich habe in letzter Zeit zugenommen. Scheinbar bin ich erfolgreich. Ich bin nicht der einzige Erfolgreiche. Wir leben in einer Gesellschaft, in der es uns sehr gut geht. Wir würden uns nicht als erfolgreich bezeichnen, aber wir leben eigentlich in einer Gesellschaft der Erfolgreichen. Ihr werdet es nicht glauben, es gibt einen wissenschaftlichen Zusammenhang zwischen dicken Bäuchen und Erfolg bei Männern. Der ist nachgewiesen, also dass Manager, die ein bisschen wohlleibiger sind, dass das gut zusammenpasst. Vielleicht der sogenannte Wohlstandsbauch, das Feinkostgewölbe. Bei Frauen ist es allerdings andersrum. Also erfolgreiche Frauen sind eher schlank, aber bei Männern passt das gut. Erfolg, also nicht, dass wir jetzt denken, wenn ich heute über Erfolg spreche, das hat mit mir nichts zu tun. Ich denke, der Text spricht eigentlich genau in unsere Gesellschaft, weil wir Menschen sind, die weltweit gesehen zu den Erfolgreichen zählen, zu denen, denen es unwahrscheinlich gut geht. Wie kann man damit treu bleiben, wenn man Erfolg hat oder wenn man einfach in guten Zeiten lebt? Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ob du erfolgreich in dem bist, was du tust, was du dir vorgenommen hast, bei der Arbeit, bei der Umsetzung deiner Ziele, bei der Umsetzung deiner Gedanken und Ideen und wie du dann damit umgehst, wenn das so ist. Ob wir die Tendenz haben, das dann ziemlich schnell auf unsere Schultern zu nehmen und eben sagen, ja, das habe ich mir eben hart erarbeitet, oder ob wir Gott im Blick behalten, der uns das vielleicht gegeben hat. Denn ein Problem vom Erfolg ist, dass Erfolg uns, wenn wir nicht aufpassen, schnell blind dafür werden lässt, wem wir den Erfolg letztlich verdanken. Manchmal wird uns guttun, wir hätten jemand einfach, der uns mal ehrlich die Meinung sagt und sagt, was du als Erfolg siehst, ist vielleicht gar nicht so wichtig. Ich habe ein nettes Beispiel gefunden von einer Frau, die zu ihrem Pastor kommt und sagt, Pastor, ich muss Ihnen was beichten. Es ist mir ja peinlich, aber jedes Mal, wenn ich in die Gemeinde komme, habe ich so einen Eindruck oder glaube ich, ich bin die schönste Frau im Gottesdienst. Ich weiß, ich soll so nicht denken, es tut mir leid, aber ich habe immer so einen Eindruck, es wäre so. Und der Pastor sagt, du, Maria, ich kann dich beruhigen, das ist keine Sünde, das ist ein schrecklicher Irrtum. Manchmal täte es uns gut, jemand würde uns mal sagen, du, so wie du dich einschätzt, du überschätzt dich maßlos, es ist nicht so, wie du denkst. Es ist nicht immer so, dass wir Leute haben, die uns so klar mal die Meinung sagen, wäre manchmal schön. Man kann aber auch von Josef lernen, das wollen wir heute tun. Ich habe euch nochmal das Bild mitgebracht, was ich bei der ersten Predigt gezeigt habe, dass Josef eben dieses bunte Gewand bekommen hat, das ihn gegenüber seinen Brüdern ausgezeichnet hat. Und eigentlich ist dieses bunte Gewand ein gutes Bild für das Leben des Josef, so wie wir das schon gehört haben, wie Ede das schon gesagt hat, dieses Auf und Ab, die Achterbahnfahrt, sein Gewand, sein Leben ist auch zusammengesetzt aus vielen bunten Farben, schönen Farben, manche Farben, die vielleicht auch nicht so schön sind. Dieses Gewand ist eigentlich ein gutes Bild für sein Leben, für dieses Auf und Ab, für das bunte Leben, das er hatte, das Gott aber benutzen konnte, um ein schönes Gewand daraus zu machen. Wir erinnern uns, letztes Mal saß Josef noch im Gefängnis. Er hat zwei Träume gedeutet, des Mundschenks und des Bäckers. Er hat gesagt, erinnere dich daran, wenn du aus dem Gefängnis kommst. Der Mundschenk hat es vergessen. Über 2 Jahre saß Josef weiter im Gefängnis. Und was jetzt die Situation verändert, was so ein neues Puzzlestein in diesem bunten Gewand ist, ist, dass der Pharao träumt. Also träumt tun wir alle, aber der Pharao hat 2-mal einen Traum, der ungefähr das Gleiche scheinbar aussagt. Und der Traum ihn so umtreibt, dass er denkt, das muss etwas bedeuten. Wir lesen nochmal den Text, 1. Mose 41, die Verse 4 und 7. Und da träumt er, die mageren, hässlichen Kühe fraßen die fetten, gesunden Kühe auf. Und dann in Vers 7, die verkümmerten Ähren verschluckten die 7 schönen Ähren. Also er träumt von fetten Kühen, von fetten Ähren, die plötzlich aufgefressen werden von mageren Kühen und verschlungen werden von mageren Ähren. Und er weiß, irgendwas bedeutet das, aber er weiß nicht was. Der Pharao hat viele weise Ratgeber, er bittet sie alle, ihm zu helfen. Und dann steht in unserem Text, keiner der Ratgeber konnte ihm sagen, was die Träume bedeuten. In diesem Zusammenhang erinnert sich der Mundschenk plötzlich an das, was 2 Jahre früher war. Jetzt kommt ihm wieder die Erinnerung an diesen Mann im Gefängnis und wir lesen in unserem Text in Versen 11 bis 14. Dort hatte jeder von uns, also der Bäcker und ich, einen seltsamen Traum. Wir erzählten ihm einen jungen Hebräer, der mit uns im Gefängnis saß, einem Sklaven von Potiphar, dem Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache. Er konnte unsere Träume für jeden richtig deuten. Und dann unverzüglich, sofort steht da, ließ der Pharao Josef aus dem Gefängnis holen. Josef ließ sich die Haare schneiden, zog schöne Kleider an und trat vor den Pharao. Und was geschieht? Josef deutet die Träume des Pharaos. Er deutet sie nicht nur, sondern er gibt dem Pharao sogar noch einen weisen Ratschlag. Er sagt ihm eben, dass eine Hungersnot kommen wird und dass der Pharao gut bedient ist, klug ist, wenn er einen weisen Mann einsetzt, der all das jetzt beaufsichtigt und dann noch weitere Leute, die jeweils 20% der Ernte einsammeln für die schlechten Zeiten. Der Pharao, der ist davon sehr überzeugt und er sieht in Josef diesen Mann, den man über alle anderen setzen muss. Und wir lesen in unserem Text, Vers 42, ich gebe dir Vollmacht über ganz Ägypten. Also ich weiß nicht, ob wir uns das vorstellen können, dieser raketenhafte Aufstieg. Stellt euch vor, morgens seid ihr noch mit einer Kette am Fuß im Gefängnis und abends habt ihr plötzlich eine goldene Kette um den Hals vom Pharao, das lesen wir später, dass der Pharao ihm eine goldene Kette umhängt, habt ihr eine goldene Kette um den Hals und seid in Freiheit. Morgens habt ihr vielleicht noch im Gefängnis Fußböden geschrubbt und am Abend seid ihr der zweitmächtigste Mann nach dem Pharao im größten Reich, das es damals gab. Morgens wart ihr noch der Sklave des Potiphar, des Gefängnisaufsehers, und abends seid ihr plötzlich der Herr von Potiphar und von dem Gefängnisaufseher. Plötzlich sind die eure Untergebenen. Das innerhalb von, sagen wir mal, 12 Stunden, dieser radikale Wechsel, wie geht man damit um, wenn man so raketenhaft plötzlich irgendwas zu sagen hat, damit man nicht abdreht und irgendwas vollkommen Verrücktes macht? Und ich finde, das Geheimnis des Josefs, das möchte ich mit uns jetzt anschauen, das liegt in der Art und Weise, wie er damit umgeht. Und ich verrate es euch einfach jetzt schon mal zu Beginn, das Geheimnis liegt in seiner Demut. Wenn ihr den Text lest, Kapitel 41, ihr findet nirgendwo das Wort Demut, aber in der Art und Weise, wie er handelt, sieht man, dass Josef demütig geblieben ist. Dass er mit dem umgehen konnte, weil er das an Gott festgemacht hat. Wie zeigt sich die Demut des Josef? Einmal als erstes in seiner Abhängigkeit vor Gott, von Gott. Also er wusste, dass er nicht derjenige ist, der Dinge bewegen kann. In unserem Text lesen wir in Vers 16, da sagt er das ganz offen: Ich selbst kann das nicht, also diese Träume deuten, aber Gott wird dir sicher etwas Gutes ankündigen. Also er kannte seinen Platz vor Gott. Er wusste, das liegt nicht in meinen Fähigkeiten. Nur Gott kann dir die Träume deuten. Aber ich bin überzeugt, er wird es tun. Wisst ihr, und das ist ein wichtiges Kriterium für Christen, für Menschen, die mit Gott leben. Arroganz und Stolz haben letztlich keinen Platz in Gottes Volk, in Gottes Familie. Das ist das Riskante, weil wir manchmal eben schnell stolz werden. Aber es gehört nicht in Gottes Familie, es hat da keinen Platz. Stolz führt nämlich dazu, dass wir uns selber großartig fühlen und sagen, wir können das, wir sind in der Lage, etwas zu machen. Und wir schreiben den Erfolg auch schnell uns selber zu. Wisst ihr, die Bibel ist manchmal hart, aber das Harte tut uns gut, weil sie uns manchmal auch auf den Boden zurückholt. Im Psalm 75 schreibt zum Beispiel der Psalmschreiber: Ja, hört auf zu prahlen, lasst ab von eurem Stolz, tragt eure Nase nicht so hoch. Wahre Größe kann kein Mensch verleihen, ganz gleich, woher er kommt. Das scheint der Josef gewusst zu haben. Diese Größe verdankt er nicht sich, sondern allein Gott. Ich habe mal die Erzählung gelesen von einem Theologen, der hieß Samuel Brengle. Und der war mal bei einer Konferenz und wurde vorgestellt als der große Dr. Brengle. Und am Abend hat er in sein Tagebuch geschrieben: Auch wenn Sie mich als groß empfinden, hilft mir der gnädige Gott, immer wieder zu erkennen, dass ich absolut nichts ohne ihn bin. Er hat geschrieben, und das hilft mir, auf dem Boden zu bleiben. Er hat erkannt, dass er das nicht kann. Und er schreibt weiter und spricht von einer Axt. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Er hat gesagt, Gott wirkt wohl durch mich, aber das ist mir wichtig, er wirkt durch mich. Ich bin nichts ohne ihn. Und dann schreibt er, so wie eine Axt am Abend nicht stolz sein kann über die Bäume, die sie umgehauen hat, denn ohne den Holzfäller hätte sie nichts vollbracht. Und da hat er geschrieben, diesen Gedanken, dieses Bild gebraucht. Der Holzfäller hat die Axt geschaffen oder gekauft. Er hat sie geschliffen, er hat sie benutzt. Und da hat er gesagt, und wenn der Holzfäller die Axt wegwirft, dann ist die Axt nur noch ein nutzloses Stück Eisen. Und er hat gesagt, und das wünsche ich mir, dass der Herr mir das immer wieder vor Augen führt. Ohne ihn bin ich letztlich ein nutzloses Stück Eisen. Das ist schwierig, das hören wir nicht gerne, aber es ist wichtig, dass wir es verstehen, dass Josef, er hat es verstanden, dass es von Gott kommt. Wirkliche Größe kommt von oben. Darum hat eine Frau, wenn ihr einmal das nächste Zitat einblendet, Anke Margauer-Kirsche hat gesagt, wer den Kopf in Demut neigt, sieht plötzlich den Boden, der ihn trägt. Finde ich ein sehr schönes Wort. Wenn man nach unten schaut, sieht man, was uns trägt, bin nicht ich, sondern Gott ist es, der mich trägt. Darum ist es ganz wichtig, dass man immer wieder Gott in den Blick bekommt und ihm dankt für das, was er sicher durch uns tut. Er wirkt ja durch uns, aber dass wir das Werkzeug sind und er ist der, der das Werkzeug nutzt. Das war das Erste, was Josef getan hat, seine Abhängigkeit von Gott zu erkennen. Und ein Zweites, er gibt Gott allein die Ehre. Wisst ihr, jetzt sagt der Pharao, deute mir die Träume. Das wäre eine super Chance für Josef gewesen, sich so ein bisschen in den Mittelpunkt zu stellen und sagt, kein Problem, Pharao, die Träume, das mache ich schon, ich werde dir sagen, was sie bedeuten. Schließlich kann ich das. Er hätte das so machen können, wie manche das machen. Wenn manche über das sprechen, was sich bewegt, dann sprechen sie von ihrem Erfolg, von ihren Leistungen, von ihren Anstrengungen, von ihrem Glauben. Das Interessante ist, Josef sagt das kein einziges Mal. Das Wort Ich kommt in diesem Zusammenhang mit dem Pharao gar nicht über die Lippen. Ganz erstaunlich. Wenn man den Text liest, sieht man, er stellt Gott in den Mittelpunkt. Da sagt er, ich habe es extra hervorgehoben, beide Träume bedeuten dasselbe, erklärt Josef. Gott sagt dir, was er vorhat. Und dann in dem nächsten Vers danach, Gott lässt dich wissen, was er tun will. Dass du sogar zwei Träume hattest, zeigt dir, Gott hat dies fest beschlossen. Wisst ihr, das ist das Erstaunliche an Josef. Je mehr er spricht, desto mehr wird Gott geehrt. Und er stellt sich ganz zurück. Das hat Josef geholfen, das zeigt die wahre Natur eines christlichen Dieners. Wenn Christen das Herz eines Dieners haben, dann geht es letztlich immer um Gott. Dann wird Gott erhöht. Solche Menschen sprechen von Gottes Person, von Gottes Macht, von Gottes Werk, von Gottes Wort, von Gottes Größe, von Gottes Name. Und das machen sie wirklich, um Gott die Ehre zu geben. Das sehen wir bei Josef. Menschen, die so leben wollen, wenn du und ich solche Menschen sind, sollten wir den Tag mit diesem Gebet beginnen: Herr, gebrauche mich wirklich zu deiner Ehre. Das, was ich tue, soll dir Ehre machen. Wie könnte das aussehen? Zum Beispiel, dass ein Lehrer morgens betet: Herr, gebrauche mich dazu, dass ich den Kindern wirklich etwas weitergeben kann. Kinder sind dir wichtig, ich habe diesen Beruf und ich möchte dich, dass ich ein Segen für die Kinder sein kann, dass Kinder nicht nur eine Belastung sind. Ein Anwalt könnte beten: Herr, ich danke dir, dass ich Menschen dazu helfen kann, dass Recht geschieht, dass Recht umgesetzt wird. Ein Student oder Schüler könnte beten: Herr, ich danke dir, dass ich die Möglichkeit habe, etwas zu lernen. Ich lerne nicht immer gerne, aber ich möchte wirklich lernen, um etwas später erreichen zu können, dass du mich gebrauchen kannst. Ein Arzt kann beten: Herr, lass mich die Patienten nicht nur als Patienten sehen, als Nummern, sondern als Menschen. Und ich danke dir, dass ich Menschen wirklich helfen kann, was Gutes tun kann. Und hilf mir, dass ich Menschen heute dienen kann, dass es ihnen besser geht. Ein Geschäftsmann könnte beten: Herr, ich danke dir, dass ich die Möglichkeit habe, Geld zu verdienen, Arbeitsplätze zu sichern, Möglichkeiten habe, die Wirtschaft voranzubringen, aber hilf mir, dass ich das so tun kann, dass es dir Ehre gibt, dass ich nicht Dinge verdrehe, dass ich nicht Unrecht tue, dass ich das zu deiner Ehre tue. Josef hat sich dazu entschieden und ich möchte dir und mir Mut machen, dass wir uns dem anschließen. Wir lesen noch ein drittes Element, woran sich die Demut des Josef gezeigt hat. Also das eine war, er bekennt seine Abhängigkeit von Gott. Das zweite war, er gibt Gott allein die Ehre. Und das dritte ist, er folgte Gottes Plan. Wisst ihr, Josef hat nämlich die Situation jetzt nicht manipuliert. Wir Menschen sind manchmal gut darin, Dinge zu manipulieren, dass am Ende das rauskommt, was wir wollen. Der Josef steht vor dem Pharao, gibt ihm den Tipp, setze einen ein, der über das Land regiert. Und er sagt nicht, setze mich ein, dass ich über das Land regiere, sagt es ganz neutral, setze jemand ein, der weise ist, der das tun kann. Und er bringt sich nicht selber ins Spiel, er spielt sich nicht selber in den Vordergrund, er hilft dem nicht nach, er nennt sich nicht selbst, sondern er vertraut letztlich, dass zu Gottes Zeitpunkt das geschieht, was Gott will. Woran mache ich das fest? Nochmal den Vers, den wir schon hatten. Dass du sogar zwei Träume hattest, zeigt dir, Gott hat dies fest beschlossen. Das sagt er dem Pharao. Und er kann das sagen, weil er selber seinen Traum auch zweimal geträumt hat. Den Traum, dass sich ihm eines Tages die Leute aus seiner Familie beugen werden, hat er ebenfalls wie der Pharao auf zwei verschiedene Weisen geträumt. Und hier sagt er, dies bedeutet, dass Gott es fest beschlossen hat. Also Josef vertraut darauf, dass das, was Gott beschlossen hat, passieren wird, ohne dass er das sozusagen manipulieren muss, dem nachhelfen muss. Josef hat sich also entschieden, Gott zu folgen, seinem Zeitplan zu folgen, seinen Vorstellungen zu folgen. Und das können wir auch gut auf uns übertragen, wenn wir als Christen von Nachfolge sprechen. Im wahrsten Sinne des Wortes heißt Nachfolge, wir folgen Jesus nach. Wir gehen hinter ihm. Nicht, dass ich Jesus sage, was er zu tun hat, sondern dass ich Jesus frage, Herr, was soll ich tun? Was möchtest du, dass ich tue? Wisst ihr, mir ist das einmal so deutlich geworden, ich habe es im Kommentar gelesen, als es über Petrus geht, als Jesus das erste Mal ankündigt, dass er eben sterben wird und Petrus ihm sagt, das sei ferne, das kann gar nicht sein. Was sagt Jesus zu Petrus? Geh weg. Und dann sagt er ihm diesen wichtigen Satz, hinter mich, Satan. Warum spricht er Petrus so hart an? Weil Petrus meinte, dass er vor Jesus stehen könnte und Jesus sagen könnte, was er zu tun hat. Und Jesus sagt ihm, Petrus, erkenn, wo dein Platz ist, du musst hinter mich. Christsein heißt immer, ich folge Jesus nach, nie ich gehe ihm voraus. Ich weiß nicht, wie oft wir schon versucht haben, Gott oder Jesus vorzuschreiben, wann und wie er was zu tun hat. Das finde ich eben von Josef sehr vorbildlich. Er weiß, mein Platz ist hinter Gott, hinter meinem Herrn. Das ist ein Zeichen der Demut. Oder wie Jakobus das einmal, 1. Petrus, Entschuldigung, da schreibt, beugt euch also unter Gottes starke Hand, damit er euch erhöhen kann, wenn die Zeit gekommen ist. Und das hat Josef erlebt. Weil er demütig war, hat Gott ihm plötzlich das geschenkt, was er schon lange gewollt hat, die Freiheit und sogar diese Position, die er ihm im Traum schon versprochen hat. Wie ist das bei dir und mir? Wollen wir Gott nachhelfen? Wissen wir, wo unser Platz ist? Ich möchte einfach Mut machen, heute vielleicht neu zu sagen, Herr, mein Platz ist hinter dir. Ich möchte nicht vorauseilen, sondern ich möchte dir folgen. Was bedeutet das für uns? Dass wir aufpassen müssen, wenn wir erfolgreich sind, wenn es uns gut geht. Also nicht aus Angst, es ist schön, wenn wir erfolgreich sind und es gut geht, das ist ja nichts Schlimmes. Aber wir müssen eben daran bleiben, uns Gedanken machen, dass es nicht auf Dauer unser Urteilsvermögen trübt und wir das eben doch auf unsere Schulter nehmen und denken, das habe ich mir zu verdanken, weil ich so toll gearbeitet habe, weil ich mich so angestrengt habe. Die Gefahr des Erfolges ist, dass er überheblich macht. Stolz macht überheblich, man schaut auf andere herab und man fühlt sich manchmal größer, als man ist. Ich habe euch ein schönes Bild mitgebracht, also zwei, wenn ihr einmal weiterklickt. So kommen wir uns manchmal vor. Eine Katze mit einem Löwenmähne oder die Katze vorm Spiegel, die einen Löwen sieht. Das bewirkt der Stolz. Wir blähen uns auf und denken, mit uns geht die Welt, besteht die Welt oder was auch immer. Wisst ihr, das Problem mit dem Stolz ist, dass er sehr subtil ist. Wir denken oft, wir sind nicht stolz und merken es nicht, dass wir manchmal doch stolz sind. Das ist das Schwierige am Stolz. So wie die Kindergottesdienstleiterin, die mit den Kindern über die Geschichte vom Pharisäer und vom Zöllner spricht, wo der Pharisäer also sich brüstet, was er alles tut, und der Zöllner sich nur an die Brust schlägt. So erzählt die Geschichte und dann endet sie den Satz: Gott sei Dank sind wir nicht so wie der Pharisäer. Damit ist es schon reingefallen, weil deutlich wird, dass sie sich jetzt erhoben hat über den Pharisäer. Und wisst ihr, was das Subtile daran ist? Und wir denken jetzt, Gott sei Dank sind wir nicht so wie die Kindergottesdienstleiterin. Das ist das Schwierige am Stolz, dass wir sehr schnell auf andere herabschauen und ohne es zu merken, doch irgendwie mit dem Stolz Probleme haben. Einer meiner Lieblingssätze ist, man kann selber auf seine Demut stolz werden. Selbst Demut kann einen stolz machen. Des Herrn demütigster Diener. Und dann werde ich schon stolz, dass ich so demütig bin. So gefährlich ist der Stolz. Was kann man also tun? Wie kann ich demütig werden? Ist Demut ein Werk? Muss ich mich jetzt also mehr anstrengen und sagen, ich werde jetzt demütiger? Aktion Demut wird gestartet die nächsten 20, 30 Tage. Ich gebe einfach mehr Mühe. Ich glaube, nein, Demut ist kein Werk, sondern Demut entspringt aus der Beziehung, aus der Liebe zu Gott. Im Kolosserbrief gibt es einen interessanten Zusammenhang. Da schreibt Paulus in Kolosser 3, Vers 12 und 14, zieht nun an, ich habe es ein bisschen gekürzt, da steht eigentlich als Auserwählte Gottes, als Heilige, verschiedene Dinge, zieht nun an, auch die Demut. Und dann kommt der interessante Vers 14, zu diesem allem aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Also um das zu erreichen, müssen wir die Liebe anziehen, weil wir das sonst nicht hinbekommen. Demut kann ich nur lernen, wenn ich nahe an Jesus bin, wenn ich aus der Liebe lebe, wenn ich mich ganz an Gott festmache. Und sage, Herr, schenke du mir einfach diese Demut. Ich kann Demut nicht machen. Sondern ich möchte aus der Beziehung zu dir mein Leben gestalten. Das macht demütig. So kann man die Liebe zu Jesus, wird die praktisch sichtbar. Und ich möchte euch Mut machen, vielleicht am Ende dieser Predigt das heute mitzunehmen. Ich möchte meine Liebe zu Jesus neu vertiefen. Dass man vielleicht nachher in dem Gebet, dass Jesus so sagt, heute Abend ist Abendmahl. Das Abendmahl ist eine gute Gelegenheit, Jesus auf diese besondere Art und Weise zu begegnen und ihm deutlich zu machen oder dass uns deutlich wird, was er getan hat, was wir empfangen haben, dass wir daran denken. Ich möchte die Predigt schließen. Ich bin überzeugt, unsere Welt könnte anders aussehen, wenn wir mehr auf Gott zeigen würden und weniger als auf uns selbst. Wenn es uns mehr um Gottes Ehre ginge, ich glaube, dann würde viel mehr geschehen, als wir es uns vorstellen können. Vor allem, glaube ich, würde Gott auch mehr erkannt werden. Wir fragen uns manchmal, warum wird Gott so wenig gesehen? Vielleicht liegt es daran, dass wir manchmal nicht in Demut handeln. In diesem Text wird das nämlich deutlich, weil Jesus, Josef demütig gehandelt hat, wird Gott erkannt. Da heißt es am Ende in diesem Text, er sagte zu den Beratern, also der Pharao, jetzt das Erstaunliche, in diesem Mann ist der Geist Gottes. So einen finden wir nicht noch einmal. Und zu Josef sagte er, Gott hat dir dies alles enthüllt. Das finde ich das Schöne an der Demut. Demut stellt Gott in den Mittelpunkt. Und ich wünsche uns, dass wir als Gemeinde das auch weiter erleben und auch uns immer wieder sagen lassen, es geht nicht um mich, es geht nicht um dich, es geht nicht um meine Vorstellung, es geht nicht um deine Vorstellung, sondern letztlich geht es um Gott. Und ihn wollen wir immer wieder in den Mittelpunkt stellen. Und das geschieht, indem wir immer wieder uns ganz an Jesus festmachen und aus seiner Liebe unser Leben gestalten. Amen. Ich möchte einfach, dass wir einen Moment erstmal stille werden und wer dann beten möchte in der Gebetsgemeinschaft, den lade ich gerne ein, das zu tun.